Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon begrüßt Sie Doris Schäfer-Noske. Zwei Jurys haben heute ihre Wahl getroffen. Die eine hat entschieden, welche 10 Theaterproduktionen eingeladen werden zum Berliner Theatertreffen im Mai. Eine große Auszeichnung. Die andere Wahl betrifft das Unwort des Jahres 2025. Alle Jahre wieder wird dieses Unwort bekannt gegeben, und zwar jeweils ein paar Wochen nach dem Wort des Jahres, das diesmal ja KI-Ära ist. Hinter der Wahl von Wort und Unwort stecken übrigens zwei unterschiedliche Jurys. So wird das Wort des Jahres von der Gesellschaft für deutsche Sprache bestimmt, das Unwort von einer davon unabhängigen Expertengruppe. Letztere hat nun Sondervermögen zum Unwort des Jahres 2025 gekürt, nach Biodeutsch im Vorjahr und Remigration im Jahr davor. Thomas Nier, Professor am Institut für Sprach- und Kommunikationswissenschaften in Aachen, gehört keiner der Jurys an, und ich habe ihn gefragt, ob er den Sondervermögen für eine gute Wahl hält.
Das kann man, glaube ich, schon sagen, denn mit Vermögen verbinden wir ja, so ist es ja auch zu lesen in der Begründung der Jury, eigentlich eine große Menge Geld, Reichtum, was auch immer. Und dieses Sondervermögen, das wird ja durch das Wort sozusagen verhüllt, euphemistisch. Dieses Sondervermögen sind ja Sonderschulden, die aufgenommen werden. Und insofern kann man schon sagen, ja, die Absicht dahinter ist möglicherweise eine täuschende. Und insofern ist das, wenn man überhaupt sowas wie Unwörter küren will und wenn man das für eine sinnvolle Aktion hält, ist das sicherlich eine gute Wahl.
In den vergangenen Jahren, da ging es beim Unwort im Kern immer wieder um den Umgang mit Geflüchteten, um Rassismus und ein entsprechendes Framing in der Politik, also Beispiel Biodeutsch oder Remigration. Was bedeutet es denn jetzt aus Ihrer Sicht, dass diesmal nicht Asylwende gekürt wurde oder Zustrombegrenzungsgesetz oder auch Stadtbild? Die waren ja auch alle im Favoritenkreis.
Es hängt ja immer auch davon ab, das ist ja nicht die Jury, die alleine sozusagen dieses Wort auswählt, sondern das beruht ja immer auf Vorschlägen. Wir können ja alle ein Jahr lang sozusagen Vorschläge machen. Und meines Erachtens, wenn wir uns anschauen, so über die Jahre und Jahrzehnte diese Unwörter, dann zeigt das natürlich auch, was eine Gesellschaft beschäftigt. Und insofern finde ich es eigentlich gut, dass dann auch immer mehrere Wörter gewählt werden. Und wir sehen daran, Zustrombegrenzungsgesetz, dass eben auch Fragen der Migration uns nach wie vor beschäftigen. Und das ist so ein bisschen, diese Unwortwahl ist so ein bisschen auch wie so ein Seismograph, der uns zeigt, ja, welche Themen sind gerade brisant und mit welchen Wörtern wird da sozusagen operiert.
Ja, 2014 war es zum Beispiel Lügenpresse, 2011 die Dönermorde. Das heißt, was mit unserem Geld passiert, das ist den Menschen in unserer Gesellschaft gerade besonders wichtig.
Ganz sicherlich. Da ist ja sozusagen die vorige Regierung dran gescheitert am Umgang mit Geld. Und natürlich, das betrifft uns ja auch alle persönlich. Wofür wird dieses Geld eingesetzt? Ist der Staat sozusagen überhaupt noch in der Lage, seine Aufgaben zu erfüllen, ohne neue Schulden aufzunehmen? Und diese Schulden, das sind ja sozusagen unser aller Schulden. Und insofern ist das zurzeit in der Tat natürlich ein Thema.
Es gibt ja immer wieder Kritik am Unwort des Jahres wegen der undurchsichtigen Kriterien für die Auswahl. Auch eine politische Schlagseite wurde der Jury immer mal wieder vorgeworfen. Sind das berechtigte Vorwürfe?
Darüber kann man sicherlich diskutieren. Also, was ich spannend finde daran ist, dass immer wenn das Unwort des Jahres gekürt wird, dann wird ja flächendeckend fast darüber berichtet in den Medien. Und das, finde ich, ist immer eine schöne Gelegenheit, wieder mal über Sprache zu reflektieren, darüber nachzudenken, wie mit Sprache umgegangen wird, was man mit Sprache alles tun kann. Und natürlich kann man dann die einzelnen Entscheidungen der Jury kritisieren, aber das ist ja sozusagen eingepreist. Die Jury nimmt ja nicht für sich in Anspruch, sozusagen ein für alle Mal festzulegen, was ein Unwort ist, sondern sie sagen aus unserer Sicht, gibt es bestimmte Kriterien, Verschleierung, Euphemismus, Menschenwürde und so, die wir zugrunde legen. Und aus unserer Sicht ist das jetzt ein Unwort. Man kann das Ganze ja als Diskussionsangebot betrachten. Und so, denke ich, sieht die Jury das auch.
Das heißt, es ist spannender, darauf zu warten, welche sprachliche Mogelpackung da wieder enthüllt wird.
Ganz genau.
Heute wurde Sondervermögen zum Unwort des Jahres 2025 gekürt. Das war der Sprachwissenschaftler Thomas Nier dazu. Für Theaterleute in Deutschland, Österreich und der Schweiz, da ist der Januar immer ein spannender Monat. Im Januar wird nämlich traditionell die wichtigste Auszeichnung für deutschsprachige Theaterproduktionen vergeben. Keine Trophäe, sondern eine Einladung zum Berliner Theatertreffen im Mai. Heute hat die Jury wieder bekannt gegeben, auf welche 10 bemerkenswertesten Produktionen man sich geeinigt hat. Hunderte haben die 7 Expertinnen und Experten gesichtet. Und auf der Einladungsliste, da steht jetzt als erstes der Name einer Frau, die auch letztes Mal schon eingeladen war, Florentina Holzinger. Bekannt für ihre extrem körperliche, feministische Performancekunst. Eine Kunst, die auf Grenzerfahrungen setzt, auch beim Publikum. A Year Without Summer, also ein Jahr ohne Sommer, heißt die Produktion in Anspielung auf das Jahr 1816. Damals hat ein Vulkanausbruch den Sommer verdunkelt und die Ernten zerstört. War das eine klare Entscheidung, Florentina Holzinger gleich wieder einzuladen? Das habe ich die Theaterkritikerin Christine Wahl aus der Jury gefragt.
Was uns bei Florentina Holzinger dieses Jahr total überzeugt hat, war, dass sie dieses große Thema Klimakatastrophe, Apokalypse eigentlich zusammenbindet mit diesem Thema des körperlichen Verfalls, also des individuellen Verfalls des Menschen, dass sie das an weiblichen Körpern zeigt, dass sie Performerinnen auch diesmal dabei hat, die schon über 80 Jahre alt sind teilweise und wie sie sozusagen das eng fasst, diese große Untergangserzählung mit der Untergangserzählung eigentlich auch des menschlichen Körpers und mit Optimierungsstrategien auch des menschlichen Körpers und das alles noch in einem super amüsanten, hintergründig witzigen Musical, das hat uns einfach extrem überzeugt, weil es so ein großes Thema unserer Zeit ist in so einer bestechenden Form.
Gibt es denn sonst noch ein anderes Thema oder ist es dieses Klimathema, das dieses Jahr immer wieder in den Produktionen auftaucht?
Das ist ganz interessant. Es sind tatsächlich viele Produktionen, die sich mit den verschiedensten Themen unserer Zeit beschäftigen. Also Krieg ist zum Beispiel ein sehr großes Thema. Wir haben ja eingeladen von den Münchner Kammerspielen von Jan-Christoph Gockel Wallenstein, der den Wallenstein eigentlich nochmal aus heutiger Sicht neu liest, ihn verknüpft mit dem Wagner-Söldnerführer Prigozhin. Das ist so ein Zugriff, der eben auch aktuelle Kriegserfahrungen in den Abend einbringt. Ein anderer Abend, der sich mit Krieg beschäftigt, wiederum auf eine ganz andere Art, ist der Hauptmann von Köpenick in Cottbus von Sebastian Hartmann inszeniert. Da geht es eigentlich überhaupt nicht so um konkrete Kriege, sondern da geht es um dieses soldatische, preußische Prinzip im Menschen. Und auch da führt das Sebastian Hartmann ganz nah an uns ran mit dem Ensemble. Er spürt nämlich diese Strukturen im Heute auf und interessanterweise auch sogar im Theater.
Sebastian Hartmann ist ein Stichwort, denn der steht tatsächlich zweimal auf der Einladungsliste, auch mit Serotonin nach Michel Houellebecq in Potsdam. Was hat er denn, dass man ihn zweimal einlädt?
Sebastian Hartmann hat zwei total unterschiedliche Arbeiten präsentiert. Das hat uns alle in der Jury auch überrascht, denn Serotonin, das ist ein ganz minimalistisches Solo von Guido Lamprecht. Guido Lamprecht sitzt da in so einem White Cube, also in so einer weißen Box, weiß angezogen. Das heißt eigentlich, dass alle Zuschreibungen, alle Eigenschaften erstmal sozusagen wie weggewischt sind. Und dann entwickelt sich da ganz interessant ein Psychogramm dieses Houellebecq-Erzählers. Und wir kennen ja alle, Houellebecq war vor ein paar Jahren, galt er wirklich als extrem provokant. Mhm. Und jetzt hat Sebastian Hartmann mit Guido Lamprecht zusammen eigentlich da wie so eine Introspektion geschaffen und da auch ein sehr beunruhigendes, interessantes, männliches Psychogramm tatsächlich. Und er hat es auch noch verknüpft mit deutsch-deutscher Geschichte, mit deutsch-deutschen Erfahrungen. Und da entsteht wirklich fast wie so ein Epochenbild. Das hat uns sehr fasziniert.
Über thematische Schwerpunkte haben wir ja schon gesprochen. Gibt es denn sonst Tendenzen dieses Jahr?
Ja, was mir aufgefallen ist, ist, dass es sehr viele, sehr lange Abende gibt. Ich habe also den Eindruck, dass Theater wirklich irgendwie vielleicht auch so ein Statement gegen dieses Schnelllebige der Medien, gegen das schnelle Erfassen, Begreifen, Beurteilen, wirklich einen wieder sehr reinzieht in Welten. Das ist die eine Sache. Eine andere Sache, die mir aufgefallen ist, dass viele Regisseurinnen und Regisseure, Sebastian Hartmann hat mir schon erwähnt, gehört dazu Pinar Karabulut in Zürich, dass die plötzlich Ästhetiken zeigen, die wir von ihnen überhaupt nicht erwartet haben, die uns sehr überraschen, weil wir glauben, sie zu kennen. Jetzt haben sie plötzlich eine ganz andere Theatersprache. Und das finde ich interessant, weil ich denke, das ist ein Zeichen dafür, dass Künstlerinnen und Künstler gerade auf eine veränderte Weltlage auch jetzt anfangen zu reagieren, dass sie vielleicht neue Formen suchen, neue Sprachen suchen, neue Ausdrucksweisen. Und das fand ich extrem interessant zu beobachten in diesem Jahr und bin auch sehr gespannt, wie das weitergeht.
Die Theaterkritikerin Christine Wahl war das. Sie ist Mitglied der Jury, die entschieden hat, welche 10 Produktionen zum Berliner Theatertreffen eingeladen werden. Ja, in unserer Sendereihe zum Jahresbeginn habe ich heute mit Sarah Lisa Vollm gesprochen, eine Filmemacherin, deren Arbeitsjahr 2026 schon gut begonnen hat. Gleich am Abend des Neujahrstages hatte nämlich ihr erster Tatort Premiere, Nachtschatten, über eine Jugendliche, die nachts blutverschmiert in Dresden aufgegriffen wird und die behauptet, jahrelang von ihrem Vater in einem Keller gefangen gehalten worden zu sein. Sarah Lisa Vollm ist gerade einmal 40, aufgewachsen in der Nähe von München, wurde sie mit Anfang 20 als Schauspielerin entdeckt. Mit 30 gründete sie dann ihre eigene Produktionsfirma und 2022, da drehte sie ihren ersten Spielfilm »Schweigend steht der Wald«. Eine Frau, die quasi nebenbei auch noch Bücher schreibt, Artikel für Zeitungen verfasst und eine große Familie hat. Gibt es denn bei Ihnen überhaupt Leerlauf, habe ich Sie gefragt, oder gönnen Sie sich auch mal Zeiten der Ruhe?
Ich habe wahrscheinlich das Glück, dass meine Arbeit, die ich machen darf, meistens aus Dingen besteht, die ich auch sowieso tun würde, freiwillig quasi, privat. Zum Beispiel sind aber ganz ruhige Momente in meinem Leben Museumsbesuche. Und selbstverständlich bin ich ja auch jemand, ich habe 4 Kinder, ich habe Familie. Da entstehen automatisch Leerlaufphasen in gewisser Hinsicht. Und
was berufliche andere, Leerlaufphasen, muss man ja dann sagen.
Berufliche Leerlaufphasen, genau. Also ich glaube, das Geheimnis ist die Abwechslung. Und ich habe eben auch beruflich sehr laute und Phasen mit vielen Menschen und ganz ruhige Phasen. Phasen, in denen ich nur lese und Sachen aufnehmen darf. Ich glaube, das große Geheimnis ist Zeitautonomie. Und die habe ich in relativ ungewöhnlichem Maß. Und das ist wahrscheinlich das Geschenk, weswegen es sich gar nicht so getrieben anfühlt, wie es vielleicht manchmal von außen wirkt.
In Ihrem ersten Tatort, ich habe schon angesprochen, da stand ja eine traumatisierte Frau im Mittelpunkt. Und auch in Ihrem ausgezeichneten Film Bis zur Wahrheit mit Maria Furtwängler, da geht es um ein Trauma. Da wird nämlich eine Frau vom Sohn ihrer besten Freundin vergewaltigt. Ist denn dieses Thema traumatisierte Frauen oder Trauma allgemein, ist das ein Thema, das Sie in Ihrer Arbeit besonders interessiert?
Ich befürchte, Trauma, Traumaerlebnisse, traumatisierte Menschen sind was, was mich per se im Leben interessiert. Ich möchte da was verstehen und deshalb verstehe ich vielleicht auch ein bisschen was davon, weswegen es nicht ganz unklug ist, mich für solche Stoffe anzufragen. Das ist wahrscheinlich so die Wechselwirkung dahinter.
Wählen Sie denn nach Themen aus, was Sie dann als nächstes machen? Oder was ist da Ihr Kriterium?
Es ist immer die Gesamtkomposition. Ein Thema ist interessant, aber ich bin ja Geschichtenerzählerin und es geht mir immer darum, dass es eine spannende, interessante, besondere Geschichte ist, dass die Figuren einen bewegen. Und dann sind das natürlich auch nochmal ästhetische Fragen, die sich mir stellen. Also ein Thema alleine reicht nicht, aber wenn das Thema nicht passt, dann wäre es ein Grund, was nicht zu machen.
Sie sind Regisseurin, Sie sind Produzentin, aber auch Schauspielerin, haben den preisgekrönten Film Fickefuchs mit Franz Rogowski produziert und darin auch die Psychologin gespielt. Wie schaffen Sie es denn, zwischen so unterschiedlichen Rollen im Film- und Fernsehgeschäft da hin und her zu schalten? Sie haben ja auch noch Ihre Rolle als Autorin. Ist das da nicht total schwierig, zwischen den Arbeitswelten und Jobs zu jonglieren?
Ich würde sagen, wie die meisten Menschen bin ich weder ganz extrovertiert noch ganz introvertiert. Und da ist es ein großes Geschenk, dass man manchmal eben diese ganz leisen Jobs machen darf und manchmal die ganz lauten. Und am Ende geht es immer darum, eine Geschichte zu erzählen, dieser Geschichte, diesem Film, dieser Erzählung zu dienen in verschiedenen Positionen. Und ich habe für mich gelernt, dass diese verschiedenen Positionen ausüben zu dürfen, mein Verständnis für die anderen Leute total schärft. Dass es mir als Regisseurin hilft, zu wissen, wie Schauspielende sich fühlen. Dass es mir als Produzentin hilft, zu wissen, in welcher Zwickmühle eine Regie ist. Also dieses Verständnis für die anderen zu haben, wenn die in einem Job sind, den ich auch manchmal mache, macht mir meine anderen Berufe so viel leichter. Und ich genieße das total, aus verschiedenen Perspektiven auf die gleiche Sache blicken zu dürfen.
Dann haben Sie auch sicher ein gutes Gespür für die Frauen, die dann ihre Rollen spielen, wenn Sie als Regisseurin tätig sind. Da gibt es ja in der Film- und Fernsehbranche, wie man hört, immer noch ja, Gender Pay Gap, weniger Rollen für ältere Frauen. Beeinflusst das Ihre Arbeit auch?
Das beeinflusst meine Arbeit enorm, und zwar ganz oft in Diskussionen, die man da so führen darf oder muss, die teilweise schockierend sind. Also wenn es darum geht, ob Schauspielerinnen mit kurzen Haaren eventuell für lesbisch gehalten werden könnten oder ob man eine Schauspielerin mit grauen Haaren besetzen darf oder wie es aussieht mit Personen, die ein bisschen mehr Gewicht haben. Da haben wir unfassbare Diskussionen, und all das, was ich genannt habe, sind echte Debatten, die ich mit RedakteurInnen hatte. Und da, ja, beeinflusst das extrem den Alltag, in dem man arbeitet. Und auch, es ist so ein Zusatzkampfort.
Sie haben ja darüber auch ein Buch geschrieben, über Schönheitsdruck, dem Frauen in unserer Gesellschaft allgemein, aber natürlich auch am Filmset ausgesetzt sind. Das ewige Ungenügen, so der Titel. War das für Sie selber auch ein Grund, quasi auf den Regiestuhl zu wechseln, nicht nur Schauspielerin zu sein?
Für mich war, glaube ich, der entscheidende Punkt, ich bin gerne frei und ich treffe gerne Entscheidungen. Und deshalb habe ich sehr früh angefangen zu produzieren selber, weil ich dachte, es gibt einfach Filme, die nicht gemacht werden oder die so eine Unterstützung brauchen. Und damit ging es, glaube ich, los. Und so ist es natürlich in der Regie auch. Ich glaube, ich habe einen anderen Blick und glaube, dass weibliche Stimmen auch dem Film, dem Kino, dem Fernsehen guttun. Und das ist natürlich so ein Grund. Da gibt es ein Defizit an Sachen, die ich gerne sehen würde als Konsumentin. Wir machen ja doch über die Hälfte der Bevölkerung aus und gleichzeitig bei weitem nicht so viele Regisseurinnen prozentual. Insofern gibt es da so ein bisschen ein Defizit, und das will man dann, glaube ich, auch ausgleichen, auch aus einem eigenen Zuschauerinneninteresse.
Trifft denn dieses Gefühl, dieses ungenügend, immer nicht zu genügen, trifft das denn Schauspielerinnen und Kreative besonders?
Es trifft besonders natürlich Menschen, die irgendwo etwas darstellen müssen oder dürfen und deswegen noch mehr in die Gefahr kommen, aussortiert zu werden. Wir wissen das ganz klar auch in anderen Bereichen, gar nicht nur bei Schauspielerinnen, sondern zum Beispiel bei Menschen, die auf Podien sprechen oder auch Frauen, die in der Wirtschaft relativ erfolgreich sind. Die benutzen deutlich mehr Schminke, habe ich neulich gelesen, weil man einfach da so ein Darstellungsbedürfnis hat oder eine Darstellungsnotwendigkeit und Frauen ab 40 systematisch aussortiert werden, also systematisch weniger eingeladen werden, um öffentlich zu sprechen. Als Moderatorin, aber auch als Fachpersonal.
Sie haben 2022 Ihren ersten Spielfilm gemacht, Schweigend steht der Wald. Da steht im Mittelpunkt eine Frau, eine junge Frau. Sie ist Forststudentin, die während eines Praktikums in der Oberpfalz das Verschwinden ihres Vaters dort untersucht. Und dabei stößt sie auf vertuschte Verbrechen im Zusammenhang mit dem Todesmarsch aus dem Konzentrationslager Flossenbürg. Ist das eine Rolle, die Ihnen besonders gut gefallen hat an dem Skript?
Ich habe wirklich eine ganz tiefe innere Verbindung, glaube ich, zu der Anja aus Schweigend steht der Wald, gespielt von Henriette Confurius. Und das hat viel damit zu tun, dass die so unnachgiebig neugierig ist. Und ich finde, das ist das Besondere. Die ist keine, die in der Idee von ich bin besser oder wie auch immer losläuft, um die Welt zu retten. Diese Naivität hat sie nicht. Sie hat ein großes Bedürfnis, aufzudecken, was wahr ist, nicht wegzugucken, herauszufinden, wo die Wunden sind. Und das gefällt mir unglaublich gut.
Dann habe ich zum Schluss noch eine sehr persönliche Frage. Sie haben 4 Kinder, Sie machen erfolgreich Filme, spielen Rollen, schreiben Bücher und Artikel. Was ist Ihr Geheimnis? Haben Sie liebe Menschen um sich, die Ihnen da manchmal den Rücken frei halten? Oder sind Sie einfach auch sehr, sehr schnell? Oder brauchen Sie nur 4 Stunden Schlaf?
Es ist wahrscheinlich eine Kombination aus diesen Dingen. Und zusammengefasst könnte man sagen, es sind sehr, sehr viele Privilegien. Ich habe Menschen um mich herum, die mir helfen. Ich habe ein tolles Team. Ich habe aber selbstverständlich irgendwie auch viele Ressourcen, auf die ich ansonsten zurückgreifen kann. Und ja, ich habe auch das Geschenk, und das war mir lange nicht so bewusst, relativ viel Energie zu haben, nicht krank zu sein. Das ist natürlich was, das kann man sich nicht erarbeiten. Das bekommt man geschenkt und bin ich sehr dankbar für.
In unserer Reihe über Arbeiten und Ruhe, Produktivität und Leerlauf habe ich mit der Filmemacherin und Schauspielerin Sarah-Lisa Volm gesprochen. Nicht nur in Deutschland, auch in Australien diskutiert die Kulturwelt über den Umgang mit Antisemitismus. Enne Seidel mit den Kulturnachrichten.
Trauriger Anlass ist der Anschlag auf Jüdinnen und Juden am Bondi Beach vor einem Monat. Die Debatten in der australischen Kulturwelt haben jetzt dazu geführt, dass eines der wichtigsten Literatur- und Kulturfestivals des Landes abgesagt wurde, die Writers' Week in der Stadt Adelaide. Wie kam es dazu? Der Vorstand der Writers' Week hatte vergangene Woche eine palästinensische Autorin vom Festival ausgeladen. Begründung, es sei unsensibel gegenüber der jüdischen Community, wenn sie so kurz nach dem Anschlag am Bondi Beach auf dem Festival auftreten würde. Daraufhin haben sich 180 weitere Teilnehmende des Festivals hinter die ausgeladene Autorin gestellt und angekündigt, die Writers' Week zu boykottieren. Unter ihnen auch so prominente Stimmen wie die frühere neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern, die Anfang März auf dem Festival auftreten sollte. Auch die Direktorin der Writers' Week trat aus Protest zurück und warnte vor einer Einschränkung der Meinungsfreiheit. Der Vorstand der Writers' Week hat sich daraufhin bei der ausgeladenen Autorin entschuldigt, ebenfalls seinen Rücktritt angekündigt und das Festival in Adelaide abgesagt. Sie war eine der wichtigsten Schriftstellerinnen der Karibik, schrieb unter anderem über die Folgen des Kolonialismus und die Rolle der Frauen in ihrer Heimat. Die Autorin Astrid Ruma, die jetzt im Alter von 78 Jahren gestorben ist. Geboren wurde Astrid Ruma in Suriname, das damals noch niederländische Kolonie war, und sie schrieb auch ihre Romane, Erzählungen, Gedichte und Theaterstücke auf Niederländisch. Die Übersetzerin Bettina Bach hat die Texte von Astrid Ruma ins Deutsche übertragen und sagte über die Schriftstellerin heute Nachmittag im Deutschlandfunk:
Sie ist ganz schlicht die Grande Dame der niederländischsprachigen karibischen Literatur. Und sie hat sich einfach für das Anerkennen des postkolonialen Leids eingesetzt. Sowohl in ihrer Heimat, denke ich, einfach indem sie es wunderbar in Worte gefasst hat, und in den Niederlanden eben auch das Bewusstsein geweckt dafür, wie die Verhältnisse waren und sind.
Die Übersetzerin Bettina Bach zum Tod der karibischen Schriftstellerin Astrid Ruma. In jüngeren Jahren galt er als Frauenschwarm und Herzensbrecher. Jetzt steht der spanische Sänger Julio Iglesias wegen MeToo-Vorwürfen in der Kritik. Ehemalige Angestellte des Sängers werfen ihm sexuelle Nötigung und Missbrauch vor und haben ihn angezeigt. Darüber berichtet hat zuerst das spanische Online-Magazin El Diario, das mehrere Frauen über Monate hinweg interviewt hat. Die Frauen haben in den Villen des heute 82-jährigen Sängers in der Dominikanischen Republik und auf den Bahamas gearbeitet. Sie beschreiben in den Interviews ein Arbeitsumfeld, in dem Belästigung und Kontrolle zum Alltag gehört hätten. Die sexuellen Übergriffe sollen 2021 stattgefunden haben. Julio Iglesias selbst hat sich bisher nicht zu den Vorwürfen geäußert.
Enne Seidel war das mit den Kulturmeldungen und damit geht Kultur heute zu Ende. Die Informationen am Abend berichten nach den Nachrichten über die Reform der Erbschaftssteuer. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schäfer-Doske.